Noch ein Kaffee, wenig Schlaf, tausend Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah. Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Hi, Liebes.
Da sind wir wieder. Wie geht's dir heute?
Mir geht's super. Ich bin zurück aus Österreich nach einem intensiven Tag mit deiner Family vor Ort. Ist jetzt schön, wieder bei euch zu sein, bei dir und dem Küken.
Ja, ich bin auch heilfroh, dass du wieder da bist. Vielleicht, warum Österreich? Meine Mutter hat die österreichische Staatsbürgerschaft, ist Österreicherin. Und ab und zu müssen wir da in unserer alten Heimat ein paar Dinge regeln. Und Tobi hat den Chauffeur gemacht und ein bisschen mitgeholfen, während ich mit dem Küken allein daheim war.
By the way, ich bin der einzige Nicht-Österreicher in unserer Familie.
Ja, das stimmt. Sowohl ich als auch das Küken haben die österreichische Staatsbürgerschaft. Ist sogar ganz süß, das Küken könnte sogar einen österreichischen Perso haben, gell? Der erste ist kostenlos, haben wir gelernt vom österreichischen Konsulat, als wir damals angerufen haben.
Und geht ab 0 Jahren. Also eigentlich müssen wir das jetzt mal machen.
Ja, wir sollten uns dringend drum kümmern, aber das Leben ist so voll. Wir kommen einfach nicht dazu.
Positiv war auf jeden Fall, dass ich keinen Stau hatte auf der Rückfahrt. Im Gegensatz zu dir.
Ja, bei mir ist seit einigen Tagen Milchstaualarm. Ich hatte ja schon mal einen Januar, Februar. Und dann hatte ich jetzt vor 3 Wochen einen. Und der ist leider nicht komplett weggegangen. Der war nur besser. Und jetzt ist er wieder voll ausgebrochen, direkt als Tobi nach Österreich musste und ich natürlich allein mit dem Küken war. Das war großartig.
Und gleichzeitig wird unser Küken immer aktiver, versucht zu laufen. Ist dann auch manchmal genervt, weil es noch nicht schnell genug funktioniert. Mhm. Und hat jetzt auch Kletterbögen und ein Kletterdreieck, um sich zu verausgaben.
Ja, die haben wir auf eBay gejagt, weil die sind ja aus Natur. Kann man also sehr gut auch Gebrauch kaufen, finden wir. Aber bisher sind die instabilen Sachen immer noch beliebter beim Küken als die stabilen Klettergerüste.
Und wann schreibst du eigentlich dein Buch, während du Milchstau hast und mit dem Küken versuchst, durch die Küche zu laufen und Kletterbögen holst?
Ja, ich sitze ja eigentlich auch noch an meinem Büchlein. Das wird eine Kinderwunschgeschichte, die aber auch ganz, ganz viele Tipps rund um unerfüllten Kinderwunsch enthält. Also es wird so ein Mix aus Roman und Ratgeber, was ganz Neues, was mein Verlag ausprobiert. Und ich muss das eigentlich Ende April abgeben. Also ich habe Druck. Und versuche meistens irgendwie abends oder morgens noch zu schreiben. Dieses Wochenende fällt jetzt leider komplett weg.
Ich bin ja der Einzige, der schon mal reinlesen durfte und ich fand es richtig klasse. Kleiner Spoiler.
Du bist aber auch Fan von allem, was ich mache. Also.
Okay, steht aber nicht irgendwie im Ehevertrag oder so. Nee.
Haben wir einen Ehevertrag?
Nee, haben wir gar nicht.
Okay, aber bevor wir euch jetzt über unser Privatleben zulabern, worum soll es denn heute gehen?
Nachdem wir die letzten beiden Folgen ja schon Downer dabei hatten und über die Fehlgeburt und die Eileiterschwangerschaft gesprochen haben, bewegen wir uns langsam aus der Talsohle raus heute.
Ja, wenn euch das interessiert, ihr nochmal in das Tal hineintauchen wollt, die Folgen sind schon erschienen, die sich sowohl mit der Fehlgeburt als auch mit der Eileiterschwangerschaft beschäftigen. Heute geht es um ein bisschen was Positiveres, nämlich unsere Zeit in der Kinderwunschklinik.
Wir wollen euch auf der Reise nochmal mitnehmen, was es mit uns gemacht hat und warum der dritte Versuch der ganz besondere war.
Ja, wir geben euch Einblicke, wie das genau ablief, auch welche Art der Kinderwunschbehandlung wir gemacht haben und wie es dann am Schluss zu einem Happy End kam. Aber bevor wir jetzt direkt reinspringen in das Thema Kinderwunschklinik, noch eine Sache, die vorher wichtig ist, die haben wir auch bisher ausgespart, nämlich, das war sogar noch vor unserer Fehlgeburt, habe ich dich zum Urologen geschickt. Warum das?
Ja, das war in der Phase vor der ersten Fehlgeburt, wo es ja schon 2-3 Mal nicht geklappt hat und wir ja eigentlich dachten, das geht bei uns ruckzuck. Und dann hast du gesagt, hey, es kann auch am Mann liegen, schau doch mal zum Urologen. Und ich glaube, für deinen Job und für Bodysynchron ist es ja auch mal interessant gewesen, mal so ein Spermiogramm in der Hand zu halten.
Ja, genau. Ich wollte unbedingt so ein Spermiogramm haben, damit ich auch den Frauen, die ich im Kinderwunsch begleite, besser helfen kann, wenn ich mich mit so einem Spermiogramm einfach auskenne, das schon mal gesehen habe. Und ich weiß ja auch von meiner Arbeit, wenn es nicht klappt, liegt es zu einem Drittel an der Frau, zu einem Drittel am Mann und zu einem Drittel an allen beiden. Und deswegen, wenn eine Frau sich checken lässt, dann sollte der Mann sich auch checken lassen, finde ich. Und ja, erzähl doch mal, wie das bei dir ablief beim Urologen.
Gesagt, getan. Dann habe ich mich um ein Drittel gekümmert und habe bei der Urologiepraxis angerufen. Und habe gesagt, hier, ich würde gerne ein Spermiogramm machen, wir sind im Kinderwunsch, es hat jetzt noch nicht funktioniert. Und dann sagte die Dame am Empfang, es sei kein Problem und ich müsste ihren Zeitpunkt nennen, wann ich erstmalig vorbeikomme und diesen Becher abhole zur Spermienprobe und ihr dann einen Zeitpunkt nennen, wenn ich ein zweites Mal komme, um die Spermienprobe abzugeben. Und dann soll nicht mehr als eine Stunde, meine ich war es damals, zwischen der Abgabe, der heimischen Abgabe und dem Vorbeibringen in der Praxis liegen. Und dann habe ich gefragt, warum das notwendig sei, ich könnte es ja auch direkt in der Praxis abgeben. Und dann war die irritiert, ja, wenn Sie das direkt hier tun wollen, dann ist das für uns wohl auch in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ja, das bitte so, weil das ist ja ein unendlicher Stress, dieses Hin- und Herfahren und dann durch Ampel und dann darf es nicht so lange im Becherchen sein. Genau, und dann bin ich ein paar Tage später zum Termin da angekommen und dann drückt sie mir am Empfang den Becher in die Hand und schaut mich an. Und dann sage ich, ja, wo darf ich denn hingehen, um die Probe abzugeben? Und dann meinte sie, ja, sie hätte jetzt da keinen Raum, aber ich könnte die Toilette nutzen. Und dann bin ich in die Toilette, die war direkt neben dem Empfang. Also als die Tür zu war, hat man das Gespräch der nächsten Kundschaft gehört. Genau, und dann habe ich da meinen Job gemacht, habe das Becherchen befüllt mit meinen tollen Spermien.
Hat nicht lang gedauert, oder?
Nee, hat jetzt nicht lang gedauert. Bin dann wieder aus der Toilette raus und dann habe ich meine Probe abgegeben. Die Dame war etwas verwundert, ob ich wohl schon fertig sei. Habe ich gesagt, ja, war jetzt auch nicht so eine komplexe Aufgabe und bin dann wieder gefahren. Also die waren da irgendwie am Kichern, als ich raus bin. Die hatten auf jeden Fall Spaß mit mir. Und dann bin ich, glaube ich, eine Woche später ungefähr, nachdem es aus dem Labor da war, das Ergebnis, wieder zu der Urologiepraxis gefahren und habe dann auch die Urologin kennengelernt, die mir dann das Ergebnis kundgetan hat. Und es war natürlich, für uns Männer ist das ja immer so ein Thema Spermiogramm. Wir sind ja sehr selbstbewusst und ich glaube, jeder da draußen weiß, dass er das Beste hat. Und hat mich dann da reingesetzt und hat sie mir mitgeteilt, dass es ein guter Tag ist für mich, weil sie in unserem kleinen Städtchen noch nie so ein Papier in der Hand hatte.
Also ich frage mich ja, ob sie das wirklich gesagt hat oder ob du da in deiner Imagination ein bisschen übertreibst.
Oder sie macht einfach allen Männern gute Laune.
Okay, das kann natürlich kann auch sein.
Auf jeden Fall hat sie mir die Zahlen gezeigt, da geht es ja um Beweglichkeit und Anzahl und Qualität. Also ist bei dem Spermium das Schwänzchen irgendwie in guter Form, einfach formuliert, so habe ich es mir gemerkt. Oder ist die Anzahl gut, da gibt es dann so Skalen, wie viele Millionen Spermien pro Ladung drin sind und wie beweglich die sind. Und ich hatte überall Bestnoten, Zitat Ärztin, ja, ich übertreibe jetzt nicht, und hat mir da ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, sodass ich voller Stolz zu dir nach Hause gefahren bin und dich ja gefragt habe, wo wir das genau einrahmen und aufhängen, dieses Papier.
Genau, du wolltest es aufhängen. Ich glaube, du hast dann auch mit ein, zwei Kumpels telefoniert, denen du das natürlich auch droppen wolltest.
Muss dir natürlich berichten, wie überragend gut das Ergebnis war.
Spannend, ich erinnere mich noch, ein Kumpel hat sowas Ähnliches ja auch gemacht und der meinte doch, dass in der Praxis so ein richtiger Raum dafür bereit gewesen wäre mit Material. War nicht sogar irgendwie Vanessa Mai im Playboy oder irgend sowas habe ich da im Hinterkopf?
Ja, es war wahrscheinlich nicht die beste Praxis, die wir ausgesucht haben, aber ja, da gab es einen Raum.
Aber du hast es auch unter erschwerten Bedingungen geschafft, oder? Auch ohne Heftchen.
Alles für den Kinderwunsch.
Ja, aber an Tobis Beispiel sieht man, also es ist schon wichtig, das checken zu lassen, wenn man im Kinderwunsch ist, weil es eben, wie gesagt, auch am Mann liegen kann. Oft ist es ja schon so, dass erstmal die Frau zum Gynäkologen geht, die Frau Untersuchungen macht, die Frau Hormone nimmt oder irgendwelche Naturpräparate mit Mönchspfeffer rum experimentiert oder so und keiner guckt auf den Mann. Dabei ist das so wichtig.
Wie du ja vorhin gesagt hast, ein Drittel Schuldigkeit und Nichtfruchtbarkeit haben auch wir Männer. Also ist es absolut richtig, dass wir uns auch checken lassen. Und ganz ehrlich, es tut dir nicht weh. Du gehst dahin, gibst deine Probe ab und kriegst eine Woche später dein Ergebnis. Du musst nicht mal Blut abgeben.
Aber warum glaubst du, ist das dann so, dass man da überhaupt nicht auf die Männer guckt am Anfang?
Ich denke, das hat sich einfach so eingeschliffen über die Zeit. Die Frau ist die, die schwanger werden muss und dann wird an ihr untersucht und rumgedoktert und nicht am Mann.
Ich glaube aber, dass es auch ein kulturelles Thema ist, weil bei Männern ja schon das Thema auch mit Potenz gleichgesetzt wird, also die Fruchtbarkeit und viele Männer, wie du ja auch, sich irgendwie darüber identifizieren, ja, ich bin ein potenter Typ und wenn du dann auf einmal hörst, ey, meine Spermien sind gar nicht so gut von der Qualität oder nicht so beweglich, dann ich glaube schon, dass das auch was mit dem Ego macht. Oder stell dir mal vor, du hättest jetzt ein total mieses Ergebnis bekommen. Hätte das deinem Ego wehgetan?
Ist schwer vorstellbar. Nee, Spaß beiseite. Natürlich hätte es meinem Ego wehgetan. Ich glaube, das ist schon so eingeimpft bei uns Männern, dass wir natürlich, wenn wir wollten, eine Herrscherkinder zeugen könnten. Und jeder unter uns ist ja der Potenteste.
Und ich glaube schon, dass Frauen es leichter akzeptieren, wenn sie nicht so fruchtbar sind als Männer. Ich glaube, da tun sich die Männer einfach schwerer, weil das zu sehr mit der Identifikation als geiler Hengst im wahrsten Sinne des Wortes verquickt ist.
Wir sollten aber auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, es gibt solche Männer und es gibt auch Männer, denen es nicht so wichtig ist.
Ja, das mag schon sein. Es gibt ja immer Ausnahmen von der Regel. Aber ich glaube schon, dass es auf den Großteil der Männer zutrifft. Ladies, die uns zuhören und auch Männer, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das Thema seht. Ob wir da zu sehr in Klischees denken oder ob ihr das von euren Partnern oder von euch selber auch so kennt.
Vielleicht sollte man an der Stelle nochmal kurz einen kleinen Wissensblock einstreuen zu dem Thema Spermiogramm. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass Eigenschaften bewertet werden. Wie viele Spermien sind im Ejakulat vorhanden? Die Motilität? Wie gut und gerichtet bewegen sie sich, also schwimmen sie quasi zügig und in einem Strom. Und eben die Morphologie, wie sehen sie aus, ist die Form, die man auch kennt, dieses Köpfchen mit dem Schwänzchen hinten gut ausgeprägt. Und das sind die drei wesentlichen Kriterien, die zur Beurteilung der Fruchtbarkeit führen.
Genau, und dann checkt man noch so ein paar andere Sachen wie Volumen, pH-Wert und einfach noch so ein paar weitere Parameter. Und in manchen Fällen wird auch Blut abgenommen, um den Hormonspiegel zu überprüfen. Weißt du, was die Werte denn bei einem Spermiogramm beeinflussen kann? Hast du dich damit mal beschäftigt?
Ja, es ist wie so oft der Lebensstil, wenn man natürlich raucht, viel Alkohol konsumiert, aber auch die Hitze. Zum Beispiel man hat Laptops auf dem Schoß, man hat häufige Saunagänge, man hat immer die Sitzheizung an dem Auto.
Klassiker.
Ich erinnere mich noch, als wir versucht haben, schwanger zu werden, hast du mir gesagt, Schatz, ich mache die Sitzheizung an, du lässt sie bitte aus.
Genau.
Genau, und dann halt noch das Thema enge Unterwäsche oder wenn man irgendwie im sportlichen Bereich stark unterwegs ist und sich immer auf den Fahrradsattel quält, das kann es natürlich beeinflussen. Beeinflussen heißt nicht immer, dass es somit gleich nicht klappt, aber das kann die Qualität halt mehr oder weniger beeinflussen.
Genau, und dann gibt es noch so ein paar klassische Sachen, die auch für die Frau gelten, wie zum Beispiel Stress oder Schlafmangel ist auch ein Thema, starkes Übergewicht und auch bestimmte Medikamente, die die Werte einfach verschlechtern können. Aber die gute Nachricht, die Spermien regenerieren sich alle 70 bis 90 Tage komplett. Also das bedeutet, wenn jemand jetzt seine Lebensweise anpasst, dann kann er seine Werte in 3 Monaten echt richtig gut verbessern.
Also heißt, wir Männer müssen auch nicht an unserer Potenz zweifeln wegen einem Spermiogramm. Wir haben dann nach 3 Monaten die Chance, einen zweiten Versuch zu machen und die Werte nach oben zu schrauben.
Genau, ist doch ein Anreiz, mal den Lebensstil ein bisschen zu verbessern. Also was würdest du Paaren empfehlen, die ein Kinderwunschproblem haben?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich auch die Männer checken lassen sollten, um vielleicht frühzeitig zu erkennen, ob da ein Problem liegt, dass nicht Untersuchungen bei der Frau gemacht werden, die vielleicht gar nicht notwendig sind.
Ja, und auch man spart einfach Zeit, wenn beide gleichzeitig sich durchchecken lassen. Dadurch hat man vielleicht weniger emotionalen Druck. Also es hilft einfach von Anfang an, das vollständige Bild parat zu haben. Und es nimmt auch so ein bisschen den Stachel, wenn es von Anfang an als einfach ein gemeinsamer Schritt wahrgenommen wird, den man zusammen geht und nicht als Schuldfrage.
Dann lass uns doch jetzt mal zum allerersten Schritt in der Kinderwunschklinik gehen.
Ja, gebucht haben wir den Termin ja schon in der Woche, als ich aus dem Krankenhaus wieder da war, von meiner Eileiter-OP. Wie gesagt, wen das Thema interessiert, hört gerne mal in die letzte Folge rein. Und ich weiß noch, wir lagen dann im Bett mit den Pizzas in unseren Pizzakartons, haben da irgendwie gefuttert. Es war alles unrenoviert, weil wir ja im unrenovierten Schlafzimmer gepennt haben. Und dann habe ich gesagt, hey, ich brauche was, um nach vorne zu schauen. Lass uns jetzt diesen Termin in der Kinderwunschklinik machen.
Du hattest dann direkt am Jahrestag gebucht, an unserem Beziehungsjahrestag, als wir auf dem Weg nach Italien waren.
Ja, das war halt der frühestmöglichste Termin und ich wollte dann eigentlich nicht mehr warten. Und dann hast du gesagt, ja gut, wenn wir eh auf dem Weg nach Italien sind, dann kommen wir ja in München vorbei. Unsere Klinik war in München und dann lass uns das doch einfach auf dem Weg machen. Dann machen wir da noch eine kleine Mahlzeit, Brotzeit und danach geht's weiter nach Italien. Warum nach Italien?
Weil wir die Platte für unsere Küche ausgesucht haben. Also ganz pragmatisch. Kurz in die Kinderwunschklinik und dann die Steinplatte für den Tresen aussuchen.
Ein super romantischer Jahrestag. Aber ich weiß noch, auch wenn man das ja nicht sollte im Kinderwunsch, haben wir uns dann, als wir in Verona angekommen sind, abends noch 2 Spritz hinter die Birne gehauen.
Nach dem, was wir erlebt haben, war das ja mehr als verdient.
Ja, finde ich auch.
Aber jetzt bist du schon in Italien. Lass uns doch nochmal zurückgehen zum Termin in der Kinderwunschklinik. Wie hast du den wahrgenommen?
Also ich war sehr aufgeregt davor, was man uns auch sagen wird, ob wir da gute Nachrichten bekommen, schlechte Nachrichten bekommen. Wir mussten vorher einen ewig langen Fragebogen ausfüllen, alle Arztbriefe hochladen, dein Spermiogramm natürlich auch, oder?
Was ich natürlich bereitwillig gerne übermittelt habe.
Also es war ein sehr ausführliches Vorabbriefing, was wir der Klinik gegeben haben. Und dann vor Ort hatte ich erstmal einen sehr positiven Eindruck. Wir hatten die Klinik ja von meiner Gynäkologin empfohlen bekommen, weil die gesagt hat, die sind so ein bisschen offener, experimentierfreudiger. Sie hat da gute Erfahrungen gemacht und deswegen sind wir da hingegangen.
Und ich war ein absoluter Exot.
Ja.
Weil ich ein Mann war. Also wir sind da rein in das Wartezimmer. Ich erinnere mich noch sehr gut und es waren nur Frauen da.
Mhm. Genau, es waren wirklich, wir Frauen wie die Hühner auf der Stange und dann du. Und ich habe mich gefragt, wo sind all die Männer?
Sie waren auf jeden Fall nicht da.
Nee. Gut, vielleicht ist das jetzt nicht normal bei einem Paar, dass die Reise zusammen startet, aber wenn man vielleicht mehrere Versuche hat, dass sich der Mann dann nicht jedes Mal freinehmen kann und mitgehen kann, ist wahrscheinlich auch irgendwie verständlich im vollen Alltag. Aber es war erstmal so ein komisches Bild, als wäre das nur das Thema der Frauen und die Frauen kümmern sich darum und die Männer sind irgendwie so gar nicht involviert.
Mir war es wichtig, dabei zu sein, natürlich beim allerersten Termin, um alle kennenzulernen und mehr zu erfahren über den Kinderwunsch, aber generell auch, um dich zu unterstützen. Ich meine, das ist ja schon auch nicht einfach, das Thema.
Ja, absolut. Und dann kam auch schon der Arzt und hat uns geholt. Und als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir schon irgendwie, ist er gerade aus dem Bett ausgestanden?
Der war ultra verwuschelt in seinen Haaren.
Der sah so zerzaust aus. Also er hat mich irgendwie komplett mit seinem Aussehen verwirrt.
Aber nicht mit Smalltalk, weil das gibt es bei ihm nicht. Also er ist unmittelbar eingestiegen mit den harten Fakten, was wir jetzt dabei hätten und was wir denn brauchen. Da war nichts mit erstmal kennenlernen oder so ein bisschen Smalltalk.
Ja, also der war wirklich straight on. Was mich so ein bisschen genervt hat, wir hatten ja vorher dieses unglaublich lange Briefing abgegeben, aber er hat uns dann trotzdem nochmal gebeten, dass wir sagen müssen, was unser Thema ist. Wo ich mir dachte, hey, lies doch deine Akten. Aber er kam dann eigentlich schnell zum Punkt. Ich habe ihm dann noch ein, zwei Fragen stellen dürfen, bevor er mich auf den Untersuchungsstuhl gejagt hat. Und zwar hatte ich ihn ja gefragt wegen diesem Thema ASS. Ich meine, dass wir das erzählt hatten, dass die Gynäkologin bei mir gesagt hat, ich hätte einen Wert erhöht, und zwar das Lipoprotein A. Und das sei zum einen ein Marker, um dass ich einfach schneller eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommen kann. Also, dass da einfach ein Risikofaktor da ist in meinem Leben und dass ich dadurch auch eine Gerinnungsproblematik hätte und eigentlich von Anfang an im Kinderwunsch ASS nehmen müsste. Und ich war da schon so, wow, irgendwie kaputter Eileiter und Hashimoto und jetzt auch noch ASS. Ja, fuck my life, so, was ist eigentlich noch gesund an mir? Und dann habe ich ihn gefragt nach diesem Lipoprotein A und er so,
er war tiefenentspannt. Ich so, ja, das haben ganz viele in der kaukasischen Bevölkerung. Wir sollen uns keinen Kopf machen. Also das wäre jetzt aus seiner Sicht überhaupt kein Hinderungsgrund.
Ja, aber er hat nicht mal gesagt, wir sollen uns keinen Kopf machen. So empathisch war er nicht. Er war eher so, nee, ist kein Thema. Und dann wir so, hä, wieso ist kein Thema? Ja, das haben viele in der kaukasischen Bevölkerung. Also so müsst ihr ihn euch eher vorstellen. Du hast ihn zu nett gesprochen.
Das stimmt. Die Botschaft kam an, dass es für uns kein Problem ist, aber die Interpretationsleistung haben wir selbst getätigt.
Ja, und dann habe ich ihn noch nach meiner Hashimoto gefragt, weil ich da eben auch gehört hatte, von einer Hashimoto-Ärztin zum Beispiel, dass das ein Problem sein kann, dass die Frauen vermehrt Fehlgeburten haben und so weiter. Und auch da meinte er, also wenn die Schilddrüse gut eingestellt ist, dann brauchen wir uns damit nicht weiter beschäftigen.
Und dann hat er dich schon auf den Untersuchungsstuhl gejagt und hat gesagt, bitte freimachen, ich untersuche sie jetzt.
Genau, er wollte sich die Lage selber mal anschauen. Hat dann auch schon festgestellt, dass das alles super verheilt ist, dass das ganze Blut weg ist und dass meine Follikel auch schon wieder aktiv sind. Und hat gesagt, auch von der Gebärmutter sieht alles sehr, sehr gut aus. Also er sieht da überhaupt keine organischen Probleme, bis halt auf die Eileiterproblematik. Ich habe ihn dann nochmal gefragt, weil mir sowohl die behandelnde Ärztin im Krankenhaus damals bei der OP als auch meine Gynäkologin gesagt haben, man könnte schon auch versuchen, den Eileiter irgendwie frei zu blasen, aber da sei die Erfolgsquote wohl noch nicht so hoch und ich sollte lieber auf IVF gehen und er hat das bestätigt. Also er hat gesagt, selbst wenn wir den so halb frei kriegen, dann kann immer noch das Risiko da sein, dass die Eizelle drin hängen bleibt und ich dann wieder eine Eileiterschwangerschaft habe. Also er hat mir auch ganz klar eine IVF empfohlen.
Wobei die Frauenärztin ja eine ICSI ursprünglich empfohlen hatte.
Ja, genau. Danach habe ich ihn auch gefragt. Ich habe mich schon gewundert, weil ich mir schon dachte, hey, warum empfiehlt die mir eine ICSI? Spermien sind doch kein Problem bei uns. Und er hat mich dann auch bestätigt, dass wir eigentlich eine IVF komplett machen können. Wir brauchen keine ICSI. Und dann hat er abschließend noch gesagt, Sie sind der einfachste Fall, den man in so einer Kinderwunschklinik haben kann. Das ist mir total hängen geblieben, dir auch?
Er hat sogar gesagt, dass wir bis Weihnachten schon, das war damals ja Mai, der Jahrestag, Anfang Mai, dass wir bis Weihnachten wahrscheinlich schwanger sein werden.
Ja, also er hat nicht nur wahrscheinlich gesagt, er hat gesagt, bis Weihnachten kriege ich sie schwanger.
Das war aber auch ein Satz. Also der Mann hat keinen Smalltalk und ich meine, ihr kennt uns jetzt schon ein bisschen, wir machen einen Podcast und reden auch mal gerne einen Satz oder zwei mehr. Für mich wäre das mega schwierig. Also das Beispiel, als es zu meinem Spermiogramm kam, ja okay, ich bin stolz drauf, aber das würde einfach gar nicht kommentiert. Ja, ist da, nichts auffällig, wegsortiert. Und auch das Thema, sie sind Weihnachten schwanger, aber nicht nochmal zwei, drei Sätze, warum er das meint oder uns nochmal gut zureden oder wie es begründet. Einfach die Aussage und dann so der Blick zu uns. Ja,
noch Fragen?
Noch Fragen? Also
wollen Sie jetzt endlich gehen? Nächster?
Wir wären auch durch jetzt. Danke, passt.
Ja, also es war sehr straight on, aber ich fand es irgendwie sehr angenehm, weil ich davor halt immer mit so überempathischen Ärzten zu tun hatte. Und das ist natürlich schon nett, wenn jemand empathisch ist. Aber wenn du dann immer wieder hörst, was für eine arme Seele du doch bist und dich zusammenreißen musst, dass du dann im Behandlungszimmer nicht heulst, weil du selber in Mitleid mit dir selber versinkst, dann ist es irgendwie schön, wenn einer einfach mal so nüchtern bei den Fakten bleibt. Und ich hatte auch das Gefühl, der ist kein Bullshit-Talker und der meint, was er sagt. Und wenn der sagt, bis Weihnachten bist du schwanger, Girl, dann bin ich bis Weihnachten schwanger.
Ist auch immer noch ein Running Gag bei uns, by the way. Wenn wir irgendwie zu viel labern und verzetteln, dann erinnern wir uns immer an unseren Arzt in der Kinderwunschklinik.
Mhm.
Aber vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal die ganzen Abkürzungen, mit denen wir jetzt um uns werfen, IVF, ICSI und was es alles gibt, erklären für alle, die da draußen noch nicht mit Kinderwunschbehandlungen in Kontakt waren.
Sehr gerne. Also es gibt verschiedene Wege, je nachdem, was die Ursache ist. Und ich würde sagen, so der erste Schritt ist eigentlich eine Insemination. Da werden aufbereitete Samenzellen direkt in die Gebärmutter eingebracht und das funktioniert recht gut, wenn die Eileiter frei sind.
Was meinst du mit aufbereitete Samenzellen?
Ja, damit ist gemeint, dass das Ejakulat ja nicht nur Spermien enthält, sondern auch so eine Seminalflüssigkeit, also abgestorbene Zellen und andere Bestandteile. Und bei der Aufbereitung im Labor wird das alles getrennt. Die beweglichen, gesündesten Spermien werden herausgefiltert und in einer kleinen Menge Flüssigkeit konzentriert. Und das erhöht einfach die Chancen ganz deutlich, weil wirklich nur die besten Spermien eingesetzt werden.
Das heißt, für wen ist die Insemination dann die Methode der Wahl?
Also auf alle Fälle für Paare, bei denen anders als bei mir die Eileiter frei und funktionstüchtig sind. Das ist schon mal die wichtigste Voraussetzung. Dann eignet sie sich zum Beispiel auch, wenn die Spermienqualität so ein bisschen eingeschränkt ist, aber noch nicht so stark, dass man jetzt zum Beispiel schon eine ICSI bräuchte. Oder auch, wenn der Zervixschleim der Frau die Spermien blockiert. Das gibt es auch manchmal, dann kann die Insemination auch hilfreich sein. Und am Schluss, vielleicht ist es auch noch ein Schritt für die Paare, bei denen man jetzt noch keine klare Ursache gefunden hat, dann kann das auch einfach ein erster Schritt sein, um mal mit einer noch nicht so hormonell invasiven Behandlung zu starten.
Wie du sagtest, kam das für uns ja nicht in Frage, die Insemination, weil deine Eileiter ja zum einen entfernt und zum anderen verklebt war. Wir waren ja unterwegs mit einer IVF. Was bedeutet das denn?
Also IVF oder auf Deutsch IVF bedeutet In-vitro-Fertilisation. In vitro ist lateinisch und bedeutet im Glas. Also das Ganze findet außerhalb des Körpers statt.
Kannst du das nochmal bildlicher beschreiben, wie das genau abläuft?
Also zuerst wird der Körper von der Frau hormonell stimuliert. Das macht man sowohl mit Pillen als auch mit Spritzen. Also man spritzt sich dann mehrere Hormone über mehrere Tage, damit nicht nur eine Eizelle heranreift, sondern möglichst gleich mehrere, damit man nicht so oft diese Behandlung durchführen muss. Und das wird regelmäßig per Ultraschall kontrolliert. Wenn dann diese Follikel, die herangereift sind, also die Eibläschen, fertig sind, groß genug sind, dann kommt die Auslösespritze, die man sich setzt und es wird punktiert. Das heißt, der Arzt geht dann mit so einem ganz, ganz kleinen Stäbchen in die Eierstöcke rein und saugt diese Eizellen ab und packt die dann ins Gläschen, wo dann die Spermien des Mannes dazukommen und dann können die sich miteinander verbinden und die Eizellen befruchtet werden.
Diese Punktion klingt für mich als Mann unfassbar unangenehm und schmerzhaft.
Ja, es war jetzt nicht das angenehmste Gefühl der Welt, aber ich war da eh nicht dabei, weil du bist natürlich in der Narkose, aber danach kann es ein bisschen wehtun. Und dann, wenn man diese Punktion hatte, dann werden die herangezüchtet, meistens zum Stadium der Blastozysten und dann wird dir das Ganze wieder eingesetzt. Du kriegst also einen Transfer, nennt sich das. Und dann wird meistens noch die Lutealphase unterstützt mit Hormonen, damit auch wirklich genügend Progesteron da ist, um diese Schwangerschaft aufrechtzuerhalten.
Du hast jetzt gerade erzählt, dass oft mehrere Eizellen reifen. Werden die dann alle zu Blastozysten entwickelt? Und was passiert mit den Embryonen, wenn die dann nicht eingesetzt werden?
Ja, also nicht alle entwickeln sich. Manche bleiben auch in einem Stadium stehen und können dann nicht weiter benutzt werden. Das ist übrigens auch der Grund, warum man auf natürlichem Wege gar nicht so einfach schwanger werden kann, weil einfach nicht alle Eizellen gut genug sind, dass sie sich weiterentwickeln. Und die, die aber gut genug sind und nicht eingesetzt werden, die friert man dann ein. Also man könnte auch jetzt zum Beispiel zwei einsetzen, wenn man jetzt es mit Zwillingen probieren will. Unser Arzt hat davon abgeraten und wir waren jetzt auch nicht so zwillingsgeil. Aber der Rest wird dann einfach eingefroren und dann kann man diese eingefrorenen Blastozysten wieder benutzen und beim nächsten Versuch, wenn es nicht geklappt hat, einsetzen, ohne dass man dieses ganze Hormonspritzenprozedere nochmal machen muss.
Als zusammengefasst ist die IVF die richtige Methode, wenn es Paare gibt, so wie wir das waren, die beschädigte Eileitern haben, die aber ansonsten ein gutes Spermiogramm haben, die funktionierende Eierstöcke haben, die eine funktionierende Gebärmutter haben und alle Versuche vorher erfolglos waren, also Insemination oder weniger invasive Mittel nicht funktioniert haben, dann ist die IVF die richtige Wahl.
Genau, oder bei einer Endometriose wird es häufig auch gemacht, also bei gewissen Erkrankungen kann es sinnvoll sein und dann greift man zu der Methode, aber da ist eben wichtig, dass das Sperma einigermaßen geeignet ist dafür.
Und last but not least gibt es ja dann noch die ICSI, die hatten wir vorhin auch kurz erwähnt, das war das, was unsere Frauenärztin vorgeschlagen hatte.
Genau, das ist die, ich hoffe, ich sage es richtig, intrazytoplasmatische Spermieninjektion.
Streber.
Das ist im Grunde wie eine IVF, nur dass es nicht so ist, dass die Spermien und die Eizelle sich selber befruchten können, sondern dass der behandelnde Arzt im Labor das Spermium seiner Wahl auswählt, das er für gut geeignet erachtet und das dann in die Eizelle injiziert. Also die finden quasi nicht auf natürlichem Weg zueinander.
Aber warum macht man das dann? Weil die IVF, da geht es ja schon. Woran liegt es?
Ja, weil man einfach der Meinung ist, dass das Spermium von alleine nicht eindringen kann und so kann man quasi eine Befruchtung fördern, wo sie sonst nicht funktionieren würde. Es kann natürlich daran liegen, dass das Spermium einfach von der Qualität eingeschränkt ist, dass es generell zu wenige sind, dass sie zu wenig beweglich sind oder dass die Form nicht stimmt. Und dann schaffen es die Spermien eben nicht von alleine in die Eizelle reinzukommen. Und die ICSI umgeht dieses Problem, da da eben nachgeholfen wird.
Was ja bekanntermaßen nicht unser Problem war.
Nee, was du nochmal betonen möchtest, oder?
Nebenbei, genau.
Aber bevor wir jetzt wieder abschweifen in dein hervorragendes Spermiogramm, was wir
vielen Dank,
immer noch nicht gerahmt aufgehängt haben, muss ich dringend noch machen, ich weiß, wollen wir vielleicht erstmal nochmal auf unseren ersten IVF-Versuch eingehen. Weil wir haben ja direkt nach unserem Beratungsgespräch beschlossen, dass wir loslegen. Du warst erst noch ein bisschen kritisch, ob ich mir nicht noch ein bisschen Pause gönnen soll nach diesem schweren Eingriff, bla bla bla. Und ich habe aber gesagt, hey, ich brauche ein Ziel und das ist mein Ziel und das ist für mich mental so, so wichtig, dass wir jetzt direkt loslegen und ich nicht noch einen Monat in meinem Elend schwelgen muss. Und so habe ich dich dann, glaube ich, überzeugt gekriegt.
Ja, ich wollte dich körperlich noch schonen, weil du eine Eileiterschwangerschaft hattest, du hattest Narben am Bauch, du warst im Bauchraum innen verletzt. Deshalb war meine Überzeugung zuerst, lass sie noch 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, keine Ahnung, so lange du brauchst, erholen, lass den Sommer kommen. Hab dann aber auch gemerkt, dass du psychologisch oder psychisch, weiß nicht, was der richtige Begriff ist, sorry, sehr viel Kraft daraus ziehst, wenn du weitermachen kannst, wenn du Flucht nach vorne, die Dinge in Angriff nehmen kannst, sodass für mich dann vollkommen okay war, dass wir gestartet sind.
Und dann musste ich abwarten bis zu meiner Periode. Mein Zyklus war ja dann schon wieder im vollen Gange. Das hat ja auch der Arzt festgestellt, dass da schon wieder Follikel heranreifen. Und dann ab der Periode musste ich eine Pille nehmen und das war nicht so einfach für mich.
Erzähl doch nochmal, wie es dir damit ging, weil du ja als Bodysynchron, als Expertin ja versucht hast, möglichst künstliche Hormone zu vermeiden und das ja fast schon identitär war, diese Überzeugung. Wie ging es dir damit dann, wieder Pillen zu schlucken?
Es war eine Vollkatastrophe. Ich weiß noch, wie wir zur Apotheke gefahren sind und dieses Ding gekauft haben und ich die ganze Rückfahrt im Auto wie ein Schlosshund geweint habe und daheim dann die Packungsbeilage gelesen habe mit den ganzen möglichen Nebenwirkungen und Risiken, die einfach genauso wie bei der Pille sind, erhöhtes Krebsrisiko und so weiter. Und ich habe wieder wie ein Schlosshund geheult und dachte, scheiße, was tue ich meinem Körper da an? Der ist so clean, so eine perfekte Hormonmaschine. Ich habe so einen geilen Zyklus. Ich habe keinerlei Hormonprobleme. Und jetzt jage ich da wieder irgendwelche Pillen rein. Es war wirklich richtig schlimm für mich. Aber der Kinderwunsch war einfach stärker als dieser gesamte Schmerz, was immer noch erstaunlich ist, weil wie du sagst, das war wirklich ein identitäres Ding für mich.
Und du musstest da ja gleich mehrere Pillen am Tag schlucken, schon zu Beginn, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich musste zweimal täglich eine Pille nehmen und dann, das war ja noch nicht mal das Schlimmste, dann kamen ja noch die Hormonspritzen.
Aber lass uns der Reihe nach bleiben. Warum hast du die Pillen am Anfang nehmen müssen? Was haben die bewirkt?
Die sind dafür da, um die Gebärmutterschleimhaut, also das Endometrium, aufzubauen. Die muss einfach eine gewisse Dicke haben, diese Schleimhaut, damit überhaupt so eine befruchtete Eizelle sich einnisten kann. Und dieses Hormonpräparat hat mich eben mit Östrogen versorgt, damit die Schleimhaut dick genug aufgebaut wird. Man könnte das auch ohne machen, dann geht es aber in Richtung IVF naturell, was dann sehr viele Kontrolltermine erfordert, die wir zeitlich einfach nicht untergebracht hätten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine klassische IVF und dann musste ich eben diese Hormone schlucken.
Damit hast du quasi den Boden vorbereitet, damit dann quasi gesät werden kann.
Ja, genau. Also wenn die Schleimhaut zu dünn ist, dann hat der Embryo einfach keine Chance und dann geht das Ganze wieder ab. Und das wäre ja schade, wenn man die ganze Mühe auf sich nimmt und es dann wegen sowas nicht klappt. Und dann, als die Klinik das kontrolliert hat und gesehen hat, hey, die Schleimhaut hat die Dicke, die wir brauchen, ging es mit den Spritzen weiter. Juhu.
Das war die größte Scheiße in dem ganzen Prozess aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
Ja, ich fand die Punktion schon auch unangenehm.
Die Spritzen waren ja auch ein logistischer Aufwand. Wir hatten die ja in der Apotheke bestellt, in hoher Anzahl. Das waren ja über 20 Spritzen.
Waren das so viele?
Ja, mindestens.
Okay.
Und die wurden dann ja speziell zur Apotheke geliefert und mussten dann gekühlt abgeholt werden. Wir haben dann im Kühlschrank Platz gemacht, um die zu lagern.
Wir hatten dann noch diesen Mini-Kühlschrank. Wir hatten ja noch keinen richtigen, weil wir noch keine Küche hatten, gell?
In unserer Impro-Küche auf der Baustelle, genau. Und mussten die Spritze dann aber auch kurz bevor wir sie verwendet haben, rauslegen, dass sie wieder sich ein bisschen erwärmt, dass sie nicht kalt gespritzt wird. Und dann ging es eigentlich erst in den Bauch.
Mhm.
Also das war schon einiges an Vorbereitung, die da notwendig war.
Beim ersten Mal spritzen hast du mich noch so halbherzig gefragt, ob du es machen sollst, aber eigentlich wolltest du es nicht machen, gell?
Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Die Spritze muss ja schon, da gibt es ja dann Tutorials auf YouTube, die wir empfohlen bekommen haben von den Ärzten. Und es muss ja schon, wenn du dann die Bauchfalte so nimmst, mit Schwung, mit einer gewissen Tiefe gerade rein. Und ich war so, oh Gott, ich verletze sich, ich füge Schmerzen zu und habe dann halb gezittert. Ich hätte es nicht in der Geschwindigkeit in dich reingebracht.
Ja, man muss es nicht so schnell machen. Man kann es schon auch langsamer machen. Aber du warst, glaube ich, einfach ein Ultraschisser, der Angst hatte, mich zu verletzen. Und ich wollte ehrlich gesagt auch nicht, dass du mich spritzt. Also ich wollte selber das spüren, wo ich das ansetze, für den Fall, dass es wehtut, dass ich dann kurz Pause machen kann, langsamer agieren kann. Also einfach, ich wollte die Kontrolle darüber haben.
Aber man sollte ja schon einigermaßen in einem Zug und nicht wieder so ein bisschen reinsticheln, dann wieder einen Winkel verändern, dann wieder drücken und dann macht man es ja immer nur schlimmer.
Ja, ja, man muss dann schon, wenn man dann angefangen hat zu spritzen, dann muss das Zeug da rein. Und ich weiß noch, wir waren hier in dem Zimmer, in dem wir jetzt gerade aufnehmen, da habe ich mir die erste gesetzt, gell, und es hat schon wehgetan.
Du hattest schon Wasser in den Augen.
Nee.
Oder ich. Keine Ahnung, einer von uns beiden.
Du hattest Wasser in den Augen nicht.
Ja, du hast mir so leid getan.
Überträg das einfach auf mich, ey. Nee, ich war da schon tapfer. Also es hat ein bisschen wehgetan, aber nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich war davor halt saunervös, weil ich dachte irgendwie, die zeigen mir das in der Klinik und dann sagen die, nee, es gibt Tutorials auf YouTube, schauen sie sich die an. Und du denkst dir so, hä, darf ich hier nicht mit der Puppe üben? Und das war so meine Vorstellung. Also ich hatte echt Schiss, dass ich es falsch mache, aber so viel kann man da nicht falsch machen. Und das Problem war nur, ich habe dann gelernt, manchmal trifft man Äderchen und dann tut es weh und dann kriegt man auch einen fetten blauen Fleck. Deshalb der Tipp, wenn ihr je in den Genuss kommt, Spritzen in euren Bauch zu setzen, testet kurz, tut die Stelle weh, bevor ihr spritzt. Und wenn die Stelle weh tut, sucht eine andere, weil dann habt ihr da so ein kleines Äderchen und dann kriegt ihr auch einen fetten blauen Fleck und es kann auch bluten. Das habe ich nämlich beim zweiten Mal gehabt. Da hat es auf einmal höllisch wehgetan und ich dachte mir so, what the fuck, was ist jetzt los? Beim ersten Mal hat es doch nicht so wehgetan und dann ist eben auch Blut rausgesprudelt und also nicht viel, nur ein kleines bisschen.
Das klingt jetzt dramatischer, als es war.
Es muss jetzt niemand umfallen, der kein Blut sehen kann bei der Vorstellung. Und ich habe aber dann einen fetten blauen Fleck bekommen. Und einmal ist, glaube ich, ein bisschen Flüssigkeit wieder rausgelaufen. Da hatte ich auch kurz Schiss, ob jetzt quasi die Hormondosis reicht oder nicht. Aber
ob die Spritze umsonst war. Und dann hat man auch immer Angst, in diesem ganz eng getakteten Plan, die eine Spritze nicht gesetzt zu haben, gefährdet man dann den ganzen Zyklus. Da läuft das Hirn ja schon los.
Ja, ja, und das hat ja unser ganzes Leben beeinflusst. Weißt du noch, als wir tanzen waren?
Und in die Tiefgarage sind, aus der Tanzparty raus, um im Auto die Spritze im richtigen Zeitfenster zu setzen. Ja, Weiß ich noch sehr gut.
Ja, dann saßen wir da in der Tiefgarage mit unserer Kühltasche und haben überlegt, gehen wir jetzt wieder hochtanzen.
Ach, fast ein bisschen was wie Drogis, oder? In die Tiefgarage schnell eine Spritze setzen.
Stimmt, ja, wer uns gesehen hat, hat auch gedacht, was ist mit denen los? Das war so eine schöne Sommertanzparty außen, gell? Aber wir hatten dann eigentlich keinen Bock mehr. Also mir hat dann der Bauch wehgetan.
Ja, also wir sind dann wieder hoch, nachdem wir die Spritze gesetzt haben und dann aber doch wieder nach Hause, weil es zu ambitioniert war, der Plan.
Und dann hatten wir doch nochmal ein Gespräch. Wir wurden ja dann immer gecheckt, mussten dann immer früh morgens nochmal in die Klinik. Wir mussten ja dann immer nach München juckeln. Und das war auch für dich ein logistischer Aufwand. Wir haben es dann immer ganz, ganz in der Früh gemacht, bevor du eigentlich mit der Arbeit angefangen hast, damit du in Ruhe noch zur Arbeit kannst, gell? Also wir haben immer den allerfrühesten Termin genommen. Ich glaube, der war schon um 7.30 Uhr. Und du hast dir dann in der Früh noch dein Brötchen gezogen und dann sind wir dahin. Und dann hatten wir doch ein Gespräch mit dem anderen Arzt mal. Erinnerst du dich? Und der hat doch dann uns noch erklärt, wie es jetzt am Ende weitergeht mit der Auslösespritze und so. Und hat dann bei der einen Spritze gesagt, ja, die können sie eigentlich auch weglassen. Und wir so, hä? Wieso weglassen?
Zuallererst war man irritiert, weil der Mensch small getalkt hat. Wir waren gar nicht mehr gewohnt, so viel Text von einem Arzt zu bekommen. Und der hat uns dann, nachdem wir ultra panisch waren und akribisch und jede Spritze genau zum richtigen Zeitpunkt und jeder Tropfen muss rein, das muss alles passen, so nach dem Motto, ja, die eine, die wenn er weglässt, dann ist jetzt nicht so schlimm, so im Großen und Ganzen passt es ja. Da waren wir schon extrem verwundert.
Ja, aber der hat dann irgendwie gesagt, ja, also er hat dieses Protokoll quasi eingeführt in der Klinik. Und aber bei der Einspritze ist er sich quasi nicht sicher, ob die was bringt, seiner Erfahrung nach. Deswegen könnten wir sie auch weglassen. Wir haben sie dann, glaube ich, auch weggelassen. Aber es hat mich halt irgendwie so verwirrt, weil ich mir dachte, das ist doch so ein akribisches Protokoll. Und ich dachte, das ist alles so tried and tested. Und dann sagt er so, er ist sich eigentlich gar nicht sicher, ob die was bringen.
Ja, und es sah dabei noch so verschlafen aus. Wie du sagtest, wir sind ja ultra früh los. Es war Gott sei Dank Sommer, das heißt, die Sonne war dann schon da um 6 oder 5:45, als wir los sind. Und das war der Punkt, wo wir gelernt haben, dass jede Kinderwunschklinik ja einen eigenen Ablauf hat.
Voll, da macht einfach jede ihr eigenes Ding.
Wahrscheinlich beobachten sie dann wieder 10 Frauen und wenn sich was als positiv erweist, ändern sie es dann auch wieder.
Ja, ich glaube auch, es ist dann mehr Korrelation als Kausalität und deswegen hat er gesagt, ja, also bei dem ist eigentlich jetzt nicht belegt, was es bringt, deswegen kann man es weglassen oder auch nicht, wie gesagt.
Ich hätte es auf jeden Fall deutlich wissenschaftlicher erwartet, das Ganze.
Ja, ich auch. Und wir haben es dann halt weggelassen, weil er das gesagt hat. Ich meine, eine Spritze weniger tut ja auch schon gut. Und dann ging es auch schon an die Auslösespritze.
Das war doch mitten in der Nacht, wo du das tun musstest. Ich glaube, das war 2 oder 3 Uhr nachts, oder?
Ja, genau. Wir haben doch am Tag vorher Bescheid bekommen, wann wir spritzen müssen. Und dann hieß es so, das kann zwischen 11 und 4 Uhr nachts sein. Und wir dachten so, Gott, hoffentlich um 11, hoffentlich um 11. Und dann hieß es, nee, um 3. Weil das richtet sich immer danach, wann man dann zur Punktion drankommt, weil da eine genaue Stundenzahl, ich meine 12 Stunden dazwischen liegen müssen. Und dann findet nämlich exakt der Eisprung statt und deswegen muss das dann da erfolgen. Dann musste ich halt um 3 Uhr nachts aufstehen und mir die Spritze in den Bauch jagen. Richtig geil.
Was will man mehr? Der Wecker klingelt mitten in der Nacht, um sich eine Spritze zu setzen. Scheiße.
Ja, und die hat auch richtig wehgetan. Also die war deutlich schmerzhafter als die Spritzen am Anfang. Das weiß ich auch noch. Das war nicht geil.
Aber es hat sich ja gelohnt. Wir sind am nächsten Tag dann zur Punktion gefahren und du hast wirklich performt.
Genau, ich habe es dann auch meiner Mutter erzählt und die hat gemeint, ich bin eine gute Legehenne, weil mir konnten tatsächlich 15 Eizellen abgesaugt werden und ich hatte danach auch keine Überstimulation. Also manche, die dann so viele Eizellen produzieren, kriegen dann auch wirklich so einen aufgequollenen, dicken Bauch, wo man dann auch denkt, ist die Frau schwanger. Also mega unangenehm. Das war bei mir nicht. Bei mir hat es nur ein bisschen wehgetan in den Eierstöcken.
Man hat es ja gar nicht angesehen. Ich durfte ja nicht mit rein zu dem Vorgang. Bin dann da über den Wochenmarkt in München geschlendert, habt ihr noch ein paar Blümchen gekauft als Dank für deinen Einsatz. Und als ich dich dann wieder in Empfang genommen habe, sahst du eigentlich leicht erschöpft, aber körperlich komplett unverändert aus.
Ja, das war echt süß, dass du mir dann die Blümchen mitgebracht hast. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Und ich glaube, ich hatte ja Glück, dass du überhaupt wieder da warst, weil du bist in Versuchung geführt worden.
Ja, als ich über den Wochenmarkt geschlendert bin, war da eine Gruppe trinkfreudiger Holländer, die ihr Fußballspiel verfolgt haben und die mich intensivst gefragt und eingeladen haben, ob ich doch ein Bier mittrinken will, weil es ist ja Fußball. Und dann habe ich natürlich gar nicht lange überlegt und bin direkt zu dir zurück.
Ja, richtig so. Und ich habe mich dann daheim einfach ein bisschen ausgeruht und an dem Tag gar nichts mehr gemacht. Man kann prinzipiell noch was machen, also man muss sich jetzt auch nicht krank schreiben lassen oder so. Aber ich habe mich dann für Ausruhen entschieden, um einfach meinem Körper die Ruhe nach der OP zu gönnen.
Und dann kam noch am gleichen Tag die frohe Botschaft, dass wir 15 Eizellen geerntet hatten, 15, ich wiederhole es nochmal.
Gute Legehenne, sage ich ja.
Und davon ganze 11 befruchtet wurden.
Yes.
Wow.
Da habe ich richtig gut performt, oder? Bist du zufrieden mit mir?
Da haben sich die Spritzen richtig gelohnt.
Oh ja, oh ja. Und das war dann auch für mich einfach so ein geiler Backup, weil ich wusste, hey, wenn das jetzt nicht funktioniert, der erste Versuch, dann habe ich einfach noch richtig viel Material und muss mich erstmal lange nicht mehr spritzen. Und da war ich schon sehr froh drüber.
Dann haben sie 7 der befruchteten Eizellen eingefroren, kryokonserviert heißt das.
Mhm.
Und 4 haben sie doch weiterentwickeln lassen mit dem Ziel, dass sie zu Blastozysten werden.
Genau, Blastozysten ist das Stadion, in dem unsere Klinik einsetzt. Manche setzen auch schon bei einer Morula, meine ich, heißt das, ein. Aber bei uns war es eben das Ziel, die Blastozyste. Und von den 4 haben sich dann 2 entwickelt. Und die weiterentwickelte wurde mir dann beim Transfer eingesetzt. Und ich fand es eigentlich ganz nett. Ich lag dann auf dieser Liege. Man hat dann so einen Himmel über sich. Also die Decke ist wie ein Himmel angemalt. Und man kann auf dem Bildschirm sogar mitverfolgen, wie die kleine befruchtete Eizelle aufgesaugt wird aus dem Reagenzglas und dann auch eingesetzt wird. Also man sieht es dann auch, wie das im Ultraschall eben erfolgt.
Du warst quasi live beim Einzug dabei.
Genau, ich war live beim Einzug dabei und war super optimistisch und super freudig und habe sehr gehofft, dass es beim ersten Mal funktioniert.
Und dann kam das große Warten.
Oh Gott, das war das Schlimmste für mich. Also es war wirklich schlimmer als Spritzen setzen, als Punktion, als alles, was ich vorher erlebt habe. Diese Warterei ist so übel.
Man achtet dann auf jedes kleine Signal, jeden Körperimpuls. Wir waren maximal sensibel.
Genau, man fühlt dann so in sich rein, oh, meine Brüste ziehen jetzt ein bisschen. Ist das anders als dieses klassische Ziehen vor der Periode? Ist das jetzt vielleicht so ein Schwangerschaftsding? Oder ist mir vielleicht ein bisschen übel am Morgen? Also man interpretiert super viel in den Körper rein. Und ja, ich habe dann die Zeit irgendwie überstanden, weil du auch versucht hast, mich abzulenken. Aber es war schon schwierig.
Man ist halt so machtlos. Ich hasse es ja, und ich glaube, du auch, wenn man nichts tun kann. Wenn man Aktion zeigen kann, man kann sich Spritzen setzen, zu Ärzten fahren, sich gut ernähren, was auch immer. Man kann irgendwas tun. Aber in der Zeit konnte man einfach nur warten. Und das Ganze hat mich so ohnmächtig fühlen lassen.
Ja, da bist du ja eh nicht der Typ dafür, der dann einfach am Seitenrand sitzt und abwartet. Aber jetzt vielleicht aus der Rückschau, ich kriege die Frage auch immer wieder in der Community von Bodysynchron. Hast du irgendwelche Tipps, wie man die Zeit gut rumbringt, auch was man als Partner vielleicht tun kann für die Partnerin?
Ich habe immer versucht, dich maximal abzulenken. Wir waren essen gemeinsam, wir haben Ausflüge unternommen, wir waren im Kino, haben eine nette Serie angeschaut. Also einfach nicht zu Hause sitzen und drauf warten, sondern die Zeit vertreiben.
Raus und die Tage füllen, so vollstopfen wie nur möglich, dass keine Zeit zum Nachdenken bleibt. Das war zumindest unsere Devise, das hat uns richtig gut geholfen. Und ansonsten hilft es natürlich auch jetzt für die Frauen, als Tipp von Frau zu Frau, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauscht. Also ich hatte einfach Freundinnen im Kinderwunsch, die das Gleiche durchgemacht haben und es hat einfach so gut getan, mit denen zu reden, die auch gestruggelt haben. Man redet da jetzt vielleicht nicht mit der einen Freundin, die beim ersten Versuch schwanger geworden ist, weil einen das vielleicht eher frustriert, das Gespräch, sondern einfach mit Frauen, die verstehen, wie du da drin hängst in der Kurve. Und du hast ja, glaube ich, auch mit Kinderwunsch-Dads gesprochen, oder? Die auch ein bisschen gestruggelt haben. Du hattest doch da einen Kumpel, bei dem das auch relativ parallel ablief.
Ich habe mit dem Kumpel viel drüber gesprochen, der hat ein anderes Verfahren. Der hat eine Insemination mit seiner Partnerin erlebt, aber die waren auch auf einer langen Reise und da tut es natürlich gut, sich mal gegenseitig auszutauschen, wie wir uns fühlen, was schwierig ist, wie wir die Partnerin unterstützen können. Ja, auch wir Männer haben Gefühle. Manchmal reden wir sogar drüber. Also es hat schon gut getan.
Und dann kam ja der Tag der Wahrheit. Da sind wir am Morgen in die Klinik gefahren und mir wurde Blut abgenommen. Und dann hieß es, wir sollen am Nachmittag anrufen und dann kriegen wir das Ergebnis.
Die machen das auch nicht mit einem Schwangerschaftstest, wie ich es vielleicht vorher erwartet hätte, wie man es aus den normalen Versuchen kennt. Das wird immer von Anfang an direkt mit Bluttests gemacht.
Weil es schneller geht, da kann man es einfach früher feststellen. Und erinnerst du dich noch, wie wir das dann erfahren haben? Wir hingen doch ultra lange in dieser Warteschleife, oder?
Wir haben einen Zeitpunkt genannt bekommen, ab dem wir dann anrufen dürfen. Haben dann dort angerufen, waren dann in dieser automatisierten Warteschleife.
Diese scheiß Musik, die dann immer düdelt. Ich bin irgendwann verrückt geworden.
In meiner Erinnerung ging das über 2 Stunden, aber es war wahrscheinlich 20 Minuten. Und dann haben wir die Nachricht bekommen.
Es hat nicht geklappt. Wir saßen in unserem provisorischen Schlafzimmer. Draußen waren irgendwie die Arbeiter zugange. Und ich habe dann Rotz und Wasser geheult, weil ich so gehofft hatte, dass das funktioniert, dass es jetzt endlich klappt, weil ja auch der Arzt gesagt hatte, hey, sie sind der einfachste Fall. Und ich dachte halt, die wählen so eine gute Eizelle aus, dass das auf jeden Fall funktioniert. Und dass es dann nicht geklappt hat, das war richtig niederschmetternd für mich.
Wir waren beide bedient, lagen dann in diesem gedimmten Schlafzimmer. Wie du sagtest, die Bauarbeiter, die ja in der Hausrenovierung noch zugange waren mit Schlagbohrern und lauten Geräuschen, haben natürlich weitergemacht. Die wussten ja nichts von der Sache, was im Nebenraum da passiert. Wir waren erst mal eine halbe Stunde bedient, haben geweint, waren in dem Raum gelegen, waren mal wieder ein Tiefpunkt auf der Reise.
Ja, das war nicht so schön. Und wir haben uns aber dann wieder aufgerappelt, wie wir es ja immer getan haben bisher, und gesagt, okay, dann nächster Versuch, Kryo-Versuch.
Also haben uns Mut gemacht, weil du ja so viele Eizellen produziert hast und viele befruchtet waren, und haben gesagt, okay, es geht nur nach vorne.
Ja, und dann haben wir uns mit einem zweiten Transfer die zweite Eizelle einsetzen lassen müssen. Ich überlege gerade, habe ich da auch nochmal spritzen müssen, um den Eisprung zu kontrollieren?
Ich glaube nicht. Wir waren zur Kontrolluntersuchung beim Arzt. Der hat per Ultraschall festgestellt, wie weit du im Zyklus warst, und hat es dann, glaube ich, festgelegt.
Gell? Also ich meine auch, dass ich nur Tabletten genommen habe und dann habe ich doch diese ekligen Zäpfchen mir reinschieben müssen immer. Das war quasi fürs Progesteron. Aber spritzen musste ich nicht, genau. Habe ich nämlich auch keine Erinnerung dran. Ich dachte, vielleicht hätte ich es verdrängt. Und beim zweiten Versuch lag ich auf diesem Ding und war irgendwie total negativ. Das weiß ich noch. Und dachte die ganze Zeit, das funktioniert nicht. Dieser Versuch klappt nicht. Ich hatte so ein schlechtes Gefühl die ganze Zeit. War dann auch nicht euphorisch, als du mich in Empfang genommen hast und so. Und ich weiß nicht, wie deine Empfindung da war beim zweiten Versuch, aber ich war der Meinung, das klappt diesmal nicht.
Du hast es massiv ausgestrahlt und wahrscheinlich dann auch schon vorgeahnt, um jetzt mal die Spannung rauszunehmen. Das hat ja auch nicht funktioniert beim zweiten Versuch. Ich denke, das hört man schon an unserer Erzählung. Dann waren wir wieder an dem Punkt. Niederlage.
Weshalb ich dann auch unbedingt das Gespräch mit dem Arzt nochmal führen wollte, weil ich mir dachte, vielleicht ist es ja mit der Hashimoto doch ein größeres Thema. Vielleicht gibt es einfach einen Grund, warum es nicht klappt, und jetzt einfach weiterzumachen bringt nichts, weil dann funktioniert es weiterhin nicht.
Unser Arzt war aber im Gegenteil maximal unbeeindruckt. Der war überhaupt nicht entmutigt. Ihr wisst ja, dass er generell nicht emotional war, aber auch in der Sache war er nicht entmutigt und hat uns einfach geraten, weiterzumachen, dran zu bleiben. Hat noch vorgeschlagen, dass wir die Methodik vielleicht ändern können, dass wir nochmal mehr auftauen können und parallel gegeneinander sich entwickeln lassen. Aber ansonsten war der gute Dinge, oder?
Ja, der war halt einfach wieder nüchtern, nicht besonders emotional, nicht besonders empathisch. Da hätte ich es vielleicht gebraucht, ein bisschen mehr Empathie. Aber der war einfach nüchtern, so jetzt quasi stellen Sie sich nicht an. Das ist einfach statistisch so, dass mit jedem Versuch die Chancen steigen. Und Sie haben jetzt schon zwei Versuche, mit jedem Versuch steigen die Chancen. Also vielleicht klappt es ja beim dritten Mal so jetzt. Beruhigen Sie sich mal. Das war das, was er ausgestrahlt hat.
Zeitgleich haben wir aber ja noch viele andere Baustellen im Leben gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten ja die Hausrenovierung noch im vollen Gange. Also so wirklich im vollen Gange mit Schlagbohren, Wände rausnehmen, Böden, Estrich rausschlagen. Also nicht nur irgendwie so ein bisschen Wände streichen, sondern richtig, richtig Lärm und Dreck.
Ja, also es war wirklich die ganze Zeit laut. Ich war ja daheim, ich arbeite im Homeoffice. Ich habe die ganze Zeit diesen Lärm gehört. Ich war immer, wenn ich mich durch den Flur bewegt habe, kam irgendwelcher Dreck an meinen Füßen hängen. Dann waren die ganze Zeit irgendwelche Arbeiter im Haus, die ich nicht kannte, die zum Teil geraucht haben. Und dann habe ich da diesen Nikotinsmog gerochen. Also es war keine schöne Situation für mich.
Wir haben dann auch überlegt, ob der Stress vielleicht ein Faktor ist, die Belastung, dass du nicht den Kopf frei genug hast.
Ja, und da kommen wir gleich zu dem Punkt, das sagt man ja auch immer, dass Stress ein Faktor im Kivu sein kann. Und so quasi, entspannt euch doch mal, hört man ja gerne mal als Ratschlag, dann klappt es schon.
Aber was sagt denn die Wissenschaft genau zu dem Argument?
Also es gibt schon Studien, die zeigen, dass hohes Cortisol, also das Stresshormon, das wir ja ausschütten in solchen Situationen, die Einnistung erschweren kann. Denn Cortisol kann einfach die Gebärmutterschleimhaut beeinflussen und auch die Immunreaktion verändern. Und beides ist ja super wichtig für eine erfolgreiche Einnistung. Gleichzeitig gibt es aber auch jetzt keine Studie, die sagt, hey, wenn du täglich einen Spaziergang machst und ein bisschen meditierst, dann rettet das den Transfer und dann funktioniert alles. Also jetzt Paaren zu sagen, hey, stresst euch nicht, ist nicht besonders hilfreich und sogar eher verletzend.
Ja, es ist jetzt kein Wundermittel und nicht die alleinige Lösung. Aber ich glaube, es ist auch nicht irrelevant.
Glaube ich auch. Hat das ja auch bei uns gezeigt. Also man muss nicht perfekt stressfrei sein, aber man sollte schon dem Körper ein Umfeld geben, in dem er sich einigermaßen wohlfühlt. Und deswegen haben wir dann auch beschlossen, dass wir was ändern müssen.
Wir waren zu der Zeit ja auf einem kleinen Deutschlandtrip unterwegs. Wir waren in Köln, da hattest du ein Interview.
Mit dem WDR, das war ziemlich cool, Podcast-Interview.
Und dann waren wir auch noch in Berlin und haben dort noch Freunde getroffen und du hattest noch einen beruflichen Termin dort.
Ja, ich war zu einem Creator-Event eingeladen, das war eigentlich ganz nett mit vielen anderen Frauen. Da haben wir auch über Hormone und Kibo gesprochen, passendes Thema.
Und auf der Rückfahrt aus Berlin haben wir dann reflektiert, wo jetzt der dritte Versuch ansteht, ob wir noch was ändern können und haben auch nochmal das Thema Stress diskutiert und haben dann die Entscheidung gefasst, wir pausieren die Baustelle im Haus. Wir nehmen einen Baustein Stress von unserem Leben runter, haben ja eh noch genügend mit Jobs und den ganzen drumherum und haben gesagt, da gönnen wir uns mehr Ruhe.
Ja, ihr müsst vielleicht wissen, wir wollten halt unbedingt unser Haus fertig bekommen, bevor wir ein Kind bekommen und waren da zeitlich ein bisschen eingeschränkt durch die Jahreszeiten und haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt eigentlich das fertig, größtenteils, was in der Jahreszeit geht. Den Rest können wir dann später machen und wir pausieren jetzt das Bad. Wir wollten eigentlich das Bad noch mitmachen und haben gesagt, unser Bad ist nicht so wichtig, das ist noch einigermaßen schön, dann lassen wir das. Und ich habe richtig gemerkt, als wir diese Entscheidung im Auto getroffen haben, wie ein riesengroßer Felsbrocken von mir runterfällt, dass wir jetzt einfach in dem Jahr keine Renovierungsarbeiten mehr haben, keinen Lärm, keinen Dreck und ich habe richtig angefangen zu heulen.
Es war nicht leicht, weil jeder, der schon mal renoviert hat, der hier vielleicht zuhört, weiß, wenn Gewerke im Fluss sind, wenn der Estrich bestellt ist, wenn das alles getaktet ist, ist es ja schon extrem einfach und deutlich weniger kompliziert, dann mittendrin mit einem Teil aufzuhören, um den später zu machen. Aber im Nachhinein war es die absolut richtige Entscheidung, dass es da ein bisschen komplizierter wurde mit der Baustelle oder vielleicht auch nicht ganz so effizient oder ein bisschen teurer. Wichtiger war, dass du den Stress nicht mehr hattest.
Und man hat mir schon angemerkt, dass es mir besser ging, als wir die Entscheidung getroffen haben.
Ja, es ist zentnerweise Last von deinen Schultern abgefallen. Du hast gerade gesagt, dass du geweint hast. Das war auch so, das war wie so ein Befreiungsschlag, das war jetzt weg und du hattest irgendwie Wochen vor dir jetzt, war Herbst ja damals, war Richtung August, September, der Herbst stand vor der Tür, so muss man sagen, und dann warst du deutlich gelassener.
Und dann habe ich einfach noch versucht, auch privat sonst alles danach auszurichten, also viel an der frischen Luft zu sein, mich möglichst gesund zu ernähren, viel Schlaf zu bekommen, so gut das mit unserem kranken Hund damals ging. Der ist nachts leider immer aufgeschreckt, das war ein bisschen schwierig. Und ich habe auch versucht, beruflich einfach runterzufahren. Und
das ist das Schwerste für dich, oder?
Ja, das war schon ein Problem, weil ich halt immer Schiss hatte, okay, wenn das Baby da ist, kann ich nicht arbeiten. Wenn ich eine Schwangerschaft habe, in der es mir schlecht geht, zum Beispiel, wenn mir jeden Tag kurz übel ist, kann ich nicht arbeiten. Und wenn ich jetzt schon im Kinderwunsch weniger arbeite, dann geht mein Unternehmen ja irgendwann komplett den Bach runter.
Ein Struggle, der ja nie endet. Auch jetzt, wo das Küken da ist.
Ja, also aktuell mit dem Buchschreiben ist auch gerade wieder großer Struggle, weil ich mich nicht um mein Unternehmen kümmern kann. Aber ja, haben wir schon in der ersten Folge drüber geredet. Diese Kröte muss ich einfach schlucken, dass es bei mir beruflich gerade einfach schwierig ist und das schon seit längerer Zeit, eben den Kinderwunsch hindurch. Aber ich habe es gemacht, ich habe da auch zurückgesteckt und dann stand der dritte Versuch an und da war alles anders.
Es ging schon mal damit los, dass ich an dem Tag einen wirklich nicht zu verschiebenden Termin hatte beruflich und ich dich zwar noch zur Praxis fahren konnte, aber dann in dem Meeting gefangen war. Das hat mich damals und jetzt im Nachhinein massiv geärgert und gequält. Das heißt, du musstest allein dann in die Kinderwunschklinik hochfahren.
Ja, ich war da auch enttäuscht, weil ich schon immer der Meinung war und es heute auch noch bin, das ist nicht nur das Ding von der Frau, das ist das Ding von allen beiden. Alle beide sollten da irgendwie vor Ort sein. Aber es ging halt in der Situation nicht anders. Also bin ich halt so ein bisschen frustriert, ich gebe es zu, mit dem Aufzug da hochgefahren und dachte mir so, ja gut, dann muss ich es halt jetzt alleine durchziehen. Aber dann, als ich in dem Raum, in dem Behandlungsraum angekommen bin, war da gleich so eine positive Stimmung und der behandelnde Arzt hat gesagt, oh wow, also die Blastozyste sieht so gut aus und das ist eine 4AA, also das ist die beste Qualität, die man haben kann und damit klappt's und hat mir die eingesetzt und alle waren so wirklich mega positiv und ich habe das gesehen, wie mir diese befruchtete Blastozyste eingesetzt wurde und ich habe so ein gutes Gefühl in meinem Bauch gehabt und bin dann raus. Du warst ja dann leider nicht da, um mich in Empfang zu nehmen wie sonst. Steig in diesen Aufzug und in dem Moment, wo die Tür sich schließt, hatte ich das Gefühl, ich bin hier gerade nicht allein. Wir sind jetzt hier zu zweit.
Das hast du auch ausgestrahlt, als ich dich getroffen habe. Du warst irgendwie so positiv, deine Aura war so ganz, ganz anders wie beim zweiten Versuch. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, die fehlen mir gerade ein bisschen. Das war magisch, würde ich fast sagen.
Ja, vielleicht noch, um kurz einzuhaken. Diesmal hatten wir ja noch was anders gemacht von der Behandlung. Das haben wir jetzt nur kurz angerissen. Wir haben ja die restlichen 7 Eizellen, die wir hatten, alle aufgetaut und alle sich entwickeln lassen und haben dann die am weitesten entwickelte von diesen allen 7 genommen und eingesetzt. Also die Methodik war ein bisschen anders und deswegen war der, glaube ich, auch so begeistert von der Qualität dieser Eizelle. Und dann im Auto, als wir zurückgefahren sind, kam dann auch das Lied, was ich sehr mit der Kinderwunschreise verbunden habe. Das war Feels Like I'm Falling in Love von Coldplay. Und dann habe ich einfach so viele Freudentränen geweint, weil ich wusste, es hat geklappt. Ich war mir so sicher, dass da jetzt ein kleines Baby in meinem Bauch heranwächst. Es war magisch.
Auch die Wartezeit war irgendwie anders. Die war natürlich noch lang und wir hatten keine Gewissheit, aber der Spirit war irgendwie positiver. Wir waren besser drauf.
Ja, wir haben nicht so gezittert wie die Male davor. Und dann kam der Anruf.
Der lang ersehnte Anruf.
Wir saßen auf der Couch im Wohnzimmer. Die Sonne hat reingeschienen.
In dem Wohnzimmer war mittlerweile schon der Boden drin.
Der war drin,
und ja. Die Couch.
Und dann haben sie tatsächlich gesagt, der HCG-Wert ist hoch. Sie sind schwanger. Und wir haben gelacht und geheult und lagen uns in den
Alles
Armen.
Alles gleichzeitig.
Gell? Das war so wunderschön. Wir waren so überglücklich.
Der Moment ist voller Ekstase, Tränen, Freude, Lachen, Weinen. Der war irgendwo, ich weiß ja gar nicht, wie lange der gedauert hat, ob du da eine Erinnerung dran hast. Das war kompletter Ausnahmezustand.
Man merkt es gerade, dir fehlen die Worte, um das zu beschreiben, gell? Du kannst es nicht nee, wirklich beschreiben.
Nee, ich krieg's nicht hin. Du bist eh besser in Worten, aber ich bekomme es nicht beschrieben, genau.
Ja, also es war wirklich ein wunderschönes Erlebnis für uns. Wir waren überglücklich. Natürlich heißt es jetzt noch lange nicht, dass man, wenn man schwanger ist, auch zu einem Baby kommt. Denn wir wissen ja, Fehlgeburten können auftreten, aus eigener leidvoller Erfahrung. Aber es war halt so, der erste Schritt ist endlich mal wieder geschafft. Wir sind schwanger und es sieht nicht nach Eileiterschwangerschaft aus. Und das war schon mal richtig, richtig toll.
Dieses positive Gefühl war ja auch goldrichtig, weil ganz am Ende der Geschichte war ja dann unser Küken.
Ja, also diese Befruchtung hat tatsächlich zu unserem Baby geführt. Es hat also wirklich geklappt.
Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal zusammenfassen, was man unterstützend alles tun kann, um die Einnistung zu supporten.
Also zum einen ist natürlich die Ernährung wichtig. Man spricht sich da sehr für die mediterrane Ernährung aus. Also viel Gemüse, gesunde Fette, wenig verarbeitetes Zeug, also nicht so viel Fastfood futtern. Da gibt es in Studien einfach positive Zusammenhänge mit Erfolgsraten bei der künstlichen Befruchtung. Dann sollte man natürlich Folat nehmen, schon vor der Behandlung. Es gibt auch noch weitere Nährstoffe, die sind aber ein bisschen individueller. Und auch das Thema Schilddrüse. Wenn euch das interessiert, ich habe da so einen kleinen Workshop gemacht, wo ich ausführlich darüber gesprochen habe, wie ich mich darauf vorbereitet habe, auf die Schwangerschaft. Der Workshop heißt Baby Ready. Wir verlinken euch den mal in den Shownotes, könnt ihr mal reinschauen. Da gehe ich nochmal ausführlicher auf die anderen Nährstoffe ein, die außer dem Folat noch wichtig sind. Und natürlich sollte man auch kein Alkohol trinken und nicht rauchen. Da ist ein ganz klarer negativer Einfluss belegt. Bei der Bewegung lieber nicht so krassen Sport machen, also nicht vor dem Transfer und auch nach dem Transfer. Es eher ruhig angehen lassen, also spazieren gehen und Yoga sind da ideal. Und natürlich auch Schlafmangel möglichst meiden, wenn es irgendwie geht. Für mich war es selber schwer in der Zeit, aber ich habe halt dann probiert, nachmittags ein Schläfchen zu machen oder mittags und halt auch einfach den Stress zu reduzieren. Und vielleicht noch ein Fun Fact, magst du den erzählen?
Warme Füße. Du bist ja generell jemand, der mal kalte Füße hat. Das stelle ich manchmal leidvoll fest am Abend, wenn dann irgendwo unter der Bettdecke zwei kalte Gegenstände sich rapide annähern. Und da einfach mit einem Fußbad oder einer Wärmflasche zu helfen, dass die Füße schon warm sind.
Ja, oder einfach dicke Wollsocken tragen, denn es ist wirklich belegt, dass die Durchblutung in den Füßen auch die Durchblutung im Beckenbereich beeinflussen kann. Also schaut einfach, dass eure Füße im Kinderwunsch schön warm sind.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende der heutigen Folge.
Die ist etwas länger geworden als die anderen.
Minimal.
Seht es uns nach, aber es ist halt auch ein Thema, über das man ausführlicher sprechen muss, weil es sehr wissenschaftlich zum Teil auch ist.
Was würdest du denn Paaren mitgeben, die ganz am Anfang der Kinderwunschreise stehen?
Also ganz wichtig, ihr seid nicht allein. Mehr als 10% aller Paare sind von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen. Es redet halt nur keiner drüber, weil das so ein scheiß, unangenehmes, tabuisiertes Thema ist.
Und ganz wichtig, haben wir selbst auch gelernt, ein negativer Test bedeutet nicht, dass es nie klappt. Denn die Erfolgsrate pro Versuch liegt je nach Alter bei 20-40%. Das klingt erstmal niedrig, aber über mehrere Versuche summiert sich das Ganze.
Genau, das hat ja auch unser Arzt gesagt. Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit steigt von Versuch zu Versuch.
Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder irgendwas, was ihr tiefer oder genauer wissen wollt, fragt uns jederzeit. Und uns würde natürlich interessieren, wenn jemand von euch auch schon eine Kinderwunschbehandlung hatte, wie ging es euch damit? Was waren eure Erfahrungen?
Oder wie geht es euch jetzt gerade damit, wenn ihr vielleicht mittendrin steckt? Also was hilft euch in dieser Zeit und was hättet ihr gerne vorher gewusst? Schreibt uns jederzeit eine Mail. Die Adresse steht in den Shownotes und wir lesen echt alles, was ihr uns schickt.
Nächste Woche geht es dann weiter, wie wir das erste Trimester erlebt haben, der Schwangerschaft. Lassen euch da nochmal einblicken. Gab dann natürlich auch wieder einen schlimmen Schockmoment. Wer hätte es anders erwartet bei unserer Reise?
Ja, es war definitiv nicht alles einfach im ersten Trimester, aber dazu mehr am kommenden Mittwoch.
Und nochmal danke an der Stelle, dass ihr so lange zugehört habt, auch bei der sehr langen Folge. Und vielleicht fühlen sich die ein oder anderen Betroffenen jetzt nicht mehr ganz so alleine.
Das wäre schön. Wir würden uns auf alle Fälle riesig freuen, wenn ihr die Folge weiterempfehlt an all eure Freunde, Bekannte, ArbeitskollegInnen, wem auch immer die Folge interessiert, empfehlt sie weiter, dann erreicht sie noch mehr Menschen. Das hilft uns und unserer Arbeit sehr.
Und natürlich wären 5 Sterne in der Bewertung eine klasse Sache.
Genau, das hilft uns auch sehr, damit wir unsere Arbeit einfach weitermachen können an der Stelle. Und dann hören wir uns auch schon nächste Woche wieder.
Ciao, ciao.
Tschüss.